Hallo zusammen, ihr hört das Kurkuma, die Drittweltsendung im LoRa. Die heutige Sendung heisst «Die neu entdeckten Partnerinnen». Sie handelt von Frauen und Entwicklung. Gemacht haben sie Marianne und Rita.
Die Sprache der Entwicklungszusammenarbeit ist männlich. Man spricht von Zielbevölkerung, von Operationsplänen, von Einsätzen und Projektmanagement. Es ist eine recht militärische Sprache. Entsprechend sind auch Projekte weitgehend auf Männer als Familienväter und Ernährer ausgerichtet. Männer haben mit Ausbildung, mit Anbau und Vermarktung von Exporten.
Scala.
Als Vorstand in der dritten Welt ist eine Frau. Zwei von drei Analphabeten sind Frauen. Unterernährte sind vor allem Frauen und Kinder. Und Subsistenzwirtschaft, das ist die Eigenversorgung von der Familie, wird weitgehend von Frauen besorgt. Man weiss, Frauen leisten weltweit etwa 2/3 der Gesamtarbeit, aber sie verdienen 1/10 vom Welteinkommen. Und das nicht vor allem in der dritten Welt. Zur Illustrierung möchte ich ein Projekt vom Bund erwähnen. In Ruanda bildet die Schweiz landwirtschaftliche Berater aus zur Verbesserung der Eigenversorgung und Verminderung von Erosionsschäden. Männer bilden Männer aus, die mit anderen Männern zusammenarbeiten. Bis man einmal gemerkt hat, dass viele von diesen Problemen in die Domänen von Frauen fallen. Etwas, das man schon am Anfang sehen würde, wenn man schauen würde. Die Schweizer haben sich bemüht, eine Frau als Expertin vorzuschlagen, sind aber am Anfang auf erbitterten Widerstand von Seiten von einheimischen Projektmitarbeitern gestossen. Frauen sind über Jahrhunderte in der dritten Welt vernachlässigt worden. Auch die Entwicklungshilfe hat sie erst seit kurzer Zeit entdeckt. Denn Arbeit mit Frauen, das bedeutet auch eine Abkehr von grosszügigen Projekten mit staatlichen Partnern, technologischem Einsatz auf höchster Stufe und Experteneinsatz. Es bedeutet ein komplexes Verständnis von einem Projekt, nämlich der Fassung der Welt von Frauen, wo menschliche, soziale und kulturelle Aspekte wichtig werden und nicht vor allem technische. Es bedeutet ein Verantwortungsgefühl gegenüber der Frauenfrage vor allem dort, wo sie im Sog der Modernisierung erst überhaupt ein Problem geworden ist. Es bedeutet, etwas Unsichtbares überhaupt erst sichtbar zu machen. SwissAid, eine Organisation, die vor allem mit lokalen, regierungsunabhängigen Partnern zusammenarbeitet, hat als erste Entwicklungsorganisation in der Schweiz 1981 eine Frauenstelle geschaffen. Danette Kaiser hat die Stelle initiiert. Sie löst sie im Moment auf, nachdem sie noch mit einer grösseren Untersuchung an die Öffentlichkeit gerettet ist. Annette Kaiser schwebt eine stärkere Verankerung der Frauen im Projekt vor, nicht eine separate Behandlung der Frauenfrage. Das würde bedeuten, dass jedes Projekt dazu beitragen würde, die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen zu verbessern und die Partizipation von Frauen im ökonomischen, kulturellen und politischen Bereich zu fördern. Bewusstseinsbildung und Förderung von einkommensbildenden Tätigkeiten sind auch Ziel von Projekten von anderen Hilfswerken, wie wir Vertreterinnen von Entwicklungsorganisationen mitteilt haben. Und alle wünschen sich selbstverständlich, dass dieser Bereich immer grösser würde. So gibt es jetzt auch einheimische weibliche Projektverantwortliche, aber eher selten Schweizerinnen, die als Koordinatorinnen oder Expertinnen in einem Entwicklungsland tätig sind. Nur die Interkooperation, eine Privatorganisation, die stark am Bund orientiert ist und technische Projekte hat, hat eine 10%-Quote für Frauenprojekte eingerichtet. SwissAid zum Beispiel lehnt so eine Lösung ab. Das letzte Jahr ist von ein paar Hilfswerken zusammen eine neue, auch befristete Stelle gegründet wurde, Frau und Entwicklung, die eine ehemalige Expertin vom Bund, Elisabeth Meyer, leitet. Vertreter und Vertreterinnen von Hilfswerken beschäftigen sich unter ihrer Leitung in 3 Arbeitsgruppen mit dem Thema Frau und Arbeit, Frau und Gesundheit und Frau und ländliche Entwicklung. Die zunehmende weltweite Mobilität hat auch dazu geführt, dass vermehrt Frauen aus der dritten Welt bei uns sind. Als Flüchtlingsfrauen, als Ehefrauen und oder als Verdienerinnen. Das führt zu Problemen und aus diesen Problemen heraus entstehen wiederum Projekte. Zum Beispiel das FITZ, eine 1985 gegründete Anlaufstelle bei der EVB für Frauen im Sexbusiness, die Rechtsberatung brauchen. Das FITZ hat als Ziel, Frauen schon in den Ursprungsländern aufzuklären über die Bedingungen, die sie hier werden antreffen. Ein weiterer Teil ist die Öffentlichkeitsarbeit in der Schweiz über Frauenhandel, seine Ursachen und Auswirkungen. Kürzlich ist vom CFD eine Frauenflüchtlingswoche durchgeführt worden, wo eine Palästinenserin, Trönne Abduaila, über ein Frauenprojekt in Berlin erzählt hat. Im zweiten Teil der Sendung wird hier davon noch gedreht sein. Zum Einstieg in das Thema ein Statement von Trönne über Frauenprojekte.
Wie gross, glaubst du, ist das Bedürfnis für Frauenprojekte? Braucht es noch viele oder?
Ich glaube, der Bedarf ist sehr groß, aber ich hoffe, dass nicht so viele Projekte ohne richtige Planung entstehen und dann ganz schnell auch wieder verschwinden und dann ist diese Euphorie, die zurzeit herrscht, für die Frauen auch verschwunden, obwohl der Bedarf immer noch da ist und dann wird nicht mehr gemacht. Ich hoffe, dass der Bedarf wirklich richtig analysiert wird und Projekte, weniger Projekte mit besser analysierten Inhalte gegründet werden und auch langsam entwickelt werden. Und nicht jetzt von Anfang an so groß gemacht wird und dann muss geschrumpft werden und die Enttäuschung dann ist sehr groß und dann jedes Engagement geht verloren und dann hat man keine Frau oder keine Familie geholfen und die Probleme der Frauen, besonders der Drittweltfrauen sind sehr tiefgreifend und werden nicht in einer Generation gelöst und muss man wirklich mit diesem Hintergrund an Probleme reingehen, dass sie nicht kurzfristige Projekte für ein bestimmtes Problem, sondern langfristige Projekte mit langfristigen Zielen, die wie jede soziale Prozess langjährig sein sollten.
Thank you.
Ich habe dann mit der Kathrin Bohren vom CFD Bern über der René ihre Auffassung geredet. Die Kathrin hat für die Dezembernummer von Mosquito verschiedene Gespräche geführt, unter anderem mit der Annette Kaiser von Swissaid, der Elisabeth Meyer von Frau und Entwicklung, der Annemarie Schmitz vom FITZ. Und ich habe sie auch über ihre Einschätzung von diesen Projekten gefragt.
Also ich würde in Bezug auf die Situation, mindestens in der deutschsprachigen Schweiz, nicht von einer Euphorie für Frauenprojekte reden. Was ich gefunden habe in meinen Gesprächen und Abklärungen, sind eigentlich zwei Stabstellen zum Thema Frauen und Entwicklung, wobei eine jetzt gerade aufgelöst wird. Es ist ein konkretes Frauenprojekt, das ist Schweiz. Und es ist ein Thema, das ist das Thema Flüchtlingsfrauen, aber da kann man noch nicht von einem Projekt reden. Was mich angesprochen hat an dem, was René gesagt hat, das ist das Stichwort Euphorie. Ich glaube, dass wir Frauen uns schon auseinandersetzen mit dem Schwanken zwischen Euphorie, etwas für Frauen zu machen, und der Enttäuschung, die dann sehr schnell kommt. Also ich glaube, wir müssen wirklich lernen, konkrete Projekte besser planen, unsere Bedürfnisse wirklich konkret formulieren und auch die materiellen Möglichkeiten für Arbeiten als Frauen für Frauen zu machen und zu können herzuorganisieren. In den Institutionen für Entwicklungszusammenarbeit arbeiten sicher einzelne Frauen, die ein Bewusstsein für ihre besondere Situation als Frauen haben. Aber sie sind untereinander nicht verbunden in einer Art Netzwerk oder so. Sie haben keine wirklich fließenden Kanäle untereinander. Sie sind verstreut in den einzelnen Organisationen und es ist auch eine sehr kleine Zahl. Es sind vielleicht so 10% Frauen jeweils, die wirklich verantwortungsvolle Stellen haben. Ein kleines anderes Bild hat sich mir gegeben, als ich so geschaut habe, wo sind die Frauen in der Solidaritätsbewegung, also beispielsweise in den Drittweltläden. Da sind zwar sehr viele Frauen, aber auch da sind sie eigentlich nicht bewusst aktiv als Frauen, die an Frauenthemen arbeiten, für ihre Situation als Frau und ihre Möglichkeiten als Frauen ein bisschen auszudehnen. Mich dünkt also, was überall fehlt, das ist wirklich eine Art Frauenbewegung in der Drittweltfrage. Also, dass wir als Frauen bewusst von einem feministischen Standpunkt aus an die Arbeit, sei es jetzt beruflich oder als Solidaritätsarbeit, hergehen. Mich dünkt, der feministische Ansatz gibt es so in Schriften oder Diskussionen von Ethnologinnen, aber das ist in einem anderen Rahmen, das ist ein universitärer Rahmen und ist eigentlich nicht verbunden oder kaum verbunden mit der konkreten Arbeit, die passiert.
Wie ist jetzt der Annette Kaiser ihr Fazit eigentlich nach den 5 Jahren, die sie gearbeitet hat? Hat sie erreicht, was sie wollte und Gott tritt jetzt zurück quasi? Oder ist sie resigniert?
Ich glaube, sie hat zu einem grossen Teil erreicht, was sie wollte. Sie sagt, dass das Bewusstsein innerhalb von der Swissaid und bei den Projektverantwortlichen darüber, dass die Integration der Frauen in die Projektarbeit ganz wesentlich ist für einen Entwicklungsprozess selber, also dass das Bewusstsein gewachsen ist. Sie glaubt, dass sie durch die Arbeit jetzt über 5 Jahre an dieser Stelle hat können zu einer Sensibilisierung beitragen. Sie geht auch mit Wehmut, also weil für sie ist die Arbeit auch eine grosse Bereicherung gewesen. Sie hat vor allem sehr viel gelernt und ihren Horizont erweitert über den direkten Kontakt mit den Frauen in der dritten Welt selber. Mich persönlich dünkt es schade, dass sie geht. Oder dass vor allem auch, dass es diese Stelle bei der Swissaid nicht mehr gibt. Wie das für die Swissaid intern ist, kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe beobachtet, dass von dieser Stelle aus einfach sehr viele Impulse gegangen sind in die Schweiz und zu uns, weil da ein Freiraum war für Frauen und jemand, der sich während der Arbeitszeit wirklich kreativ mit dem Thema auseinandersetzen konnte, und das wird wegfallen. Also ich habe die Spuren von der Annette gefunden beim FITZ, ich habe sie gefunden bei der Stelle Frau und Entwicklung, ich habe sie gefunden bei den bürgerlichen Frauenorganisationen. Ich war vor allem beeindruckt, auch was mir Annette erzählt hat, über Versuche, mit Kochkursen mit der Susanne Krebs zusammen ganz, auf eine ganz andere Art und Weise an die Frauen herzukommen. Der Raum für solche Experimente und Versuche fällt dort damit auch weg. Und ich kann eigentlich nur hoffen, dass die Notwendigkeit von so einem unabhängigen, kreativen Raum für Frauen erkannt wird und irgendwann an einem anderen Ort eine vergleichbare Stelle wieder entstehen kann.
Es geht also auf jeden Fall nicht einfach um, in der Swiss um zum Beispiel 50% Frauenprojekte in der dritten Welt zu verwirklichen, sondern um eine umfassendere Arbeit auch mit Frauen hier, so wie ich das verstehe.
Ja, also es ist... Der Annette, ihre Stelle war eine 50%-Stelle und die Hälfte der Arbeitszeit konnte sie investieren, um abzuklären, die Stellung der Frau in dem Projekt selber. Und die andere Hälfte der Stelle war reserviert für Informationsarbeit.
Und wie siehst du jetzt das bei dieser anderen neu entwickelten Stelle Frau und Entwicklung? Geht es hier auch um beide Aspekte? Sensibilisierung von Frauen in der Schweiz und Einbezug von Frauen in Projekte oder um Frauenprojekte in der dritten Welt? Oder kannst du das ein bisschen genauer sagen?
Es geht nicht um Frauenprojekte direkt in der dritten Welt und es geht auch nicht um Informations- oder Sensibilisierungs- oder Öffentlichkeitsarbeit für Frauen in der Schweiz, sondern es ist eigentlich eine Stabsstelle zur Bewusstseinsbildung und Weiterbildung von Leuten, die in Institutionen von Entwicklungszusammenarbeit arbeiten. Die Stelle ist entstanden, weil man erkannt hat, dass sehr häufig Projektarbeit und Entwicklungszusammenarbeit den Frauen nichts nützt oder sogar längerfristig schaden kann. Und die Forderung, die kommt wahrscheinlich so aus der Frauenbewegung von den 70er Jahren her, dass man den Frauen eine besondere Beachtung schenken muss. Die ist eben schwierig, wirklich ernst zu nehmen und umzusetzen in dem Projekt selber. Also es fehlen formulierte Leitbilder oder Kriterienkataloge oder Massnahmen, die man könnte empfehlen könnte, für wirklich den Interessen der Frauen in der dritten Welt gerecht zu werden. Und die Stelle Frauen und Entwicklung, die das Bethli Meier hat, die übrigens auch eine befristete Stelle ist und eine Teilzeitstelle, hat eigentlich die Aufgabe, dort ein bisschen ein Instrumentarium bereitzustellen für die Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit. Ich glaube, dass in der bisherigen Entwicklungszusammenarbeit die Interessen der Frauen vor allem verletzt worden sind, weil man sie gar nicht als Frauen und von einer geschlechtsspezifischen Fragestellung her wahrgenommen hat. Man hat einfach von Zielgruppen geredet, ohne zu untersuchen, sprechen wir Männer an oder sprechen wir Frauen an. Man hat Begriffe, die für uns ganz selbstverständlich scheinen, einfach auf die dritte Welt übertragen, ohne der Tatsache Rechnung zu stellen, dass dort die Realität ganz anders ist. Also ich denke zum Beispiel konkret an unsere Vorstellung, was eine Familie ist. Wo davon ausgeht, von der Kleinfamilie, wie sie unsere Gesellschaft ist, Vater, Mutter und 1 bis 3 Kinder und der Vater als Ernährer der Familie. Und wenn man mit so einem Familienbegriff nachher die Menschen in der dritten Welt probiert anzusprechen und probiert Entwicklungshilfe zu geben, dann ist es ganz klar, dass die Frauen dort unter die Rede kommen. Oder ich glaube auch, dass mit unseren Begriffen von produktiver Arbeit und unproduktiver oder reproduktiver Arbeit die reale Arbeit der Frauen überhaupt gar nicht in Blick kommt. Also, dass die Frauen wirklich für die Ernährung von ihnen und von den Kindern und zum Teil auch von den Männern verantwortlich sind und dass sie da riesige Teile von gesellschaftlich notwendiger Arbeit verrichten, wo halt jetzt nicht Lohnarbeit ist, dem ist viel zu wenig Rechnung getragen worden in der Entwicklungshilfe. Und ich denke, dass so Stellen wie die Stelle Frauen und Entwicklung oder die Stelle, die Swissaid hatte, schon nur für das einen Sinn haben, dass die Existenz der Frauen in der dritten Welt überhaupt zur Kenntnis genommen wird und die immense, riesige Arbeit, die gesellschaftlich notwendig ist, die sie verrichten. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit der Frage, was passiert mit den Frauen in der dritten Welt jetzt, was sind dort die Entwicklungen, was ist ihre Lebensrealität, dass diese Frage ganz schnell auch wieder auf uns zurückkommt. Also wenn wir uns auseinandersetzen mit der anderen Lebensrealität der Frauen in der dritten Welt, dann müssen wir auch unsere Existenzweise neu anschauen und in Frage stellen. Und da liegt eigentlich für mich die grosse Faszination von diesem Thema drin. Also wenn ich überlege, oder Untersuchungen lese über die Stellung der Frau in der Familie in der dritten Welt, dann muss ich ja auch hinterfragen, was ist denn eigentlich mit der Familie bei uns los, in unserer Gesellschaft, und was ist meine Beziehung zu den Werten wie Mütterlichkeit oder mit dem Mythos von der Hausfrau und all die Werte, die hier in den Blick kommen. Oder ich muss auch fragen, wenn ich mich auseinandersetze mit dem Kampf der Frauen gegen die Apartheid, was ist denn bei uns eigentlich das freie Terrain? Oder wo sind wir nicht auch Kolonialisierte? Oder wo werden wir Frauen hier bei uns nicht doch auch ausgeschlossen durch ein System, das eben ein Apartheid-System ist? Und das Apartheid-System zum Beispiel ist in Südafrika einfach besonders sichtbar und der ganze männliche Kontrollwahn aber ist doch bei uns genauso wirksam. Und ich denke, die Auseinandersetzung mit den Frauen in der dritten Welt kann uns einfach sensibilisieren für unsere eigene Situation. Und das ist nicht immer einfach. Aber wenn wir einen Sinn finden wollen für wie wir leben und wie wir arbeiten, dann ist die Auseinandersetzung mit dem unumgänglich.
Bye.
René Abdelaila ist eine Palästinenserin. Sie lebt schon seit Jahren in Berlin, wo sie als Sozialarbeiterin und Vormündin arbeitet. Sie betreut gegen 300 jugendliche palästinensische Flüchtlinge, die ohne Begleitung von Erwachsenen in der BRD sind. In ihrer Freizeit hat sie zusammen mit anderen ein Zentrum für arabische Frauen in Berlin aufgebaut. Finanziert wird es aus einem Fonds für Selbsthilfeanstrengungen. Das Zentrum ist in erster Linie ein Treffpunkt für Frauen. Es soll die sozialen Beziehungen untereinander fördern. Auch ein Ersatz für die verlorene Grossfamilie sein. Gleichzeitig werden Kurse angeboten. Deutsch, Handarbeiten, Nähen, Sticken, Lismen, Weben. Dann aber auch Schreibmaschinen und Haarschneiden. Das Kursangebot wird von den Frauen bestimmt. Sie sagen, was sie lernen wollen. Im Zentrum werden die Frauen auch über ihre Rechte beraten und man hilft ihnen im Umgang mit Ämtern und Ähnlichem. Der Anstoss, so einen Begegnungsort aufzubauen, hat einen Deutschkurs für arabische Frauen an der Volkshochschule gegeben. Dort hat sich gezeigt, dass eine grosse Nachfrage nach so etwas besteht. Es hat sich auch ein Problem gezeigt, nämlich dass die Männer nicht immer einfach so bereit waren, ihre Frauen an die Kurse zu gehen, weil sie befürchtet haben, die könnten sich mit fremden Männern treffen. Dazu kam es, dass die Situation an der Volkshochschule nicht so befriedigend war, weil sich die Frauen, die an die Kurs gegangen sind, nicht haben können treffen. Wenn die Stunde fertig war, hat es keinen Ort gehabt, wo sie zusammen hergehen konnten. Alle sind wieder zu sich heim. Nachdem dass René die allgemeinen Angaben über das Zentrum gemacht hat, wo ich hier zusammengefasst habe, habe ich sie nach den spezielleren Problemen gefragt. Zuerst hat es mich Wunder genommen, wie die Männer auf die Initiative reagieren oder ob sie sogar dagegen opponieren.
Eigentlich kann man nicht von Opposition sprechen. Als die Kurse bei der Volkshochschule, die vier Kurse bei der Volkshochschule stattgefunden haben, haben wir viel mehr Probleme mit den Männern gehabt. Und ich musste ständig Hausbesuche machen, wenn eine Frau fehlte, um herauszufinden, warum ist sie selber krank oder durfte nicht mehr kommen oder so. Und da fanden auch immer Gespräche mit den Männern statt und warum darf sie jetzt nicht mehr kommen und solche Sachen. Nachdem diese Kurse jetzt in das Zentrum verlegt wurden, haben wir weniger Probleme gehabt, weil wir von Anfang an gesagt haben, jetzt tagsüber kommt kein Mann rein. Die sind nur Frauen alleine und das hat auch den Männern die Sicherheit gegeben, dass ihre Frauen dort auch keine anderen Männer treffen. Das ist ein sicherer Ort und entspricht auch der Tradition, dass die Frauen sich tagsüber auch immer getroffen haben, bei Besuch oder bei der Großmutter oder so. Deshalb stoßen wir nicht auf so eine Ablehnung. In einzelnen Fällen natürlich, dann musste man auch fragen, warum und versuchen zu erklären. Aber nicht so im Allgemeinen, dass man auf Ablehnung gestoßen war oder so. Und dann haben wir so ein Angebot gemacht oder organisieren wir ab und zu jetzt so jede 2 oder 3 Monaten einen Familienabend. Und da kommen manche Familien, die eingeladen werden, zusammen die Männer und die Frauen ins Zentrum. Und da wird auch so ein kulturelles Programm gemacht, jetzt mit Dias, mit Film oder Vortrag oder irgendein Feier. Und wird zusammen gegessen und gesprochen und auch werden auch in diesen Abende viele Fragen von den Männern über das Zentrum beantwortet, damit sie auch vertraut mit dem Zentrum werden, wo ihre Frauen eigentlich tagsüber hingehen und was alles dort gemacht wird.
Gibt es auch deutsche Frauen, die in das Zentrum kommen?
Wir haben 2 Kurse Arabisch für deutsche Frauen. Und die Frauen, die an diesen Kursen teilnehmen, sind meistens Sozialarbeiterinnen, die in Sammelunterkünften arbeiten, wo Araber untergebracht werden, Asylbewerber. Oder Frauen, die mit Arabern befreundet, verlobt, verheiratet sind, oder weniger, die eigentlich nur kulturelle Interesse daran haben, jetzt Arabisch zu lernen. Und diese Frauen kommen auch zum Teil zu dem offenen Treffen von Mittwoch, und dadurch treffen sie auch sich mit den anderen arabischen Frauen, die an den anderen Kursen teilnehmen. Weil die Kurse für die arabischen Frauen finden zwischen 10 und 16 Uhr statt. Das ist tagsüber. Und die zwei Kurse für die deutschen Frauen finden erst abend nach 5 Uhr statt, weil sie berufstätig sind und abend eher raus können. Und bei den arabischen Frauen umgekehrt. Sie können raus, wenn die Kinder in der Schule sind und die Männer in der Arbeit sind, dann können sie rausgehen. Und obwohl sie jetzt zu dem Zentrum, zu demselben Zentrum kommen, haben sie keine Möglichkeit, sich zu treffen. Nur dann am Mittwoch, und dann findet auch das Treffen in einer normalen Atmosphäre, nicht künstlich so aufgebaute Atmosphäre statt, weil das jeden Mittwoch gemacht wird und keine Pflicht ist, kommt, wer Lust daran hat, und dann entstehen auch Beziehungen durch das Treffen, die dann auch außerhalb des Zentrums sich weiterentwickeln in Freundschaften und zwischen den Familien oder den Frauen.
Ist es für viele Frauen das erste Mal, dass sie so in ein Zentrum gehen können, oder gibt es im Libanon oder sonst wo in arabischen Ländern ähnliche Projekte? Weißt du davon?
Ja, in Berlin ist es vielleicht zum ersten Mal, aber im Libanon überhaupt nicht. Da sind die Zentren noch viel weiter gegangen und schon seit langem, seit Jahren. Ich habe selber seit vor als 20 Jahren auch mit den Frauen in Flüchtlingslagern gearbeitet. Und da haben wir auch nicht so viele Probleme gehabt wie in Berlin. Da war die ganze Gesellschaft, die Entwicklung der Gesellschaft viel fortschrittlicher. Wenn die Leute im Exil oder im Ausland sind, dann kapseln sie sich ab, und das kommt nur auf Kosten der Frau. Und werden viele Freiheiten, die im Libanon selbstverständlich waren, wieder abgeschnitten, hier in Berlin oder auch woanders in Europa.
Kannst du etwas über die Projekte im Libanon zum Beispiel sagen? Ja. Sind die also auch von den betroffenen Frauen gekommen? Sicher gibt es im Libanon viele Witwen.
Ja, aber im Libanon jetzt, wenn man von den Palästinensern spricht, ist die Entwicklung so gewesen, dass der General Union for Palestine Women die Hauptprojekte in den Flüchtlingslagern gemacht hat. Und dann ist es auch indirekt eine Selbsthilfearbeit, weil die Frauen selber die palästinensischen Frauen sind. Und dann gab es von den verschiedenen Organisationen, politischen Organisationen, auch Zentren in den Flüchtlingslagern, auch für Frauen. Dann sind die politisch aktive Frauen, die auch für die Frauen, mit den Frauen was gemacht haben. Und die waren auch sehr unterschiedlich. Zum Beispiel, als wir zum ersten Mal von den Kindergärten in den Flüchtlingslagern gesprochen haben, stoßen wir auf Ablehnung, und das war ein Problem. Aber nach einiger Zeit gab es so viel Kindergärten in den Flüchtlingslagern, dass das auch selbstverständlich wurde, dass die Frau doch Entlassung brauchte. Und deshalb meine ich, dass die Entwicklung der Gesellschaft dort damals viel fortschrittlicher war, als was wir hier in der Fremde erleben. Es gab auch normale, so zwischen Klammer normale Frauenprojekte, wie wir das machen mit Nähen und Sticken und Stricken, und dass sie auch rauskommen und sich mit den anderen treffen. Aber es gab auch medizinische Zentren, es gab auch richtige Ausbildungszentren und auch kleine so Fabriken, wo die Frauen produziert haben und dann auch ihre Produkte auch verkauft wurden und sie auch davon was verdient haben. Und das war eine, die waren wirklich gute Schritte in der Entwicklung der Gesellschaft damals.
War es ein wichtiger Teil, den Frauen ein eigenes Einkommen zu verschaffen und ihnen dazu zu verhelfen, dass sie etwas produzieren konnten und daraus Geld zu verdienen, um sich selbst zu emanzipieren?
Eigentlich, man kann nicht jetzt von Emanzipation im europäischen Sinne sprechen. Das Verdienen vom Geld war sehr wichtig für die Frau, dass sie doch eine Leistung für die Familie schafft oder macht oder mitmacht. Aber gleichzeitig war das für sie auch wichtig, dass sie was für ihre Kinder schaffen könnte, was unter normalen Umständen nicht unbedingt geschafft werden könnte von der finanziellen Seite her. Und was die palästinensischen Frauen betrifft, die mussten schon seit 1948, seit der Vertreibung, eigentlich irgendwie sich an das Geldverdienen beteiligen in der Familie und haben auch sehr viele Entscheidungen in der Familie treffen müssen, wenn die Männer im Ausland gearbeitet haben, weil sie eigentlich in Palästina alles verloren haben, dann mussten sie auch die Golfstädte oder Saudi-Arabien oder Libyen gehen, um dort zu arbeiten. Und dann waren die Frauen mit den Kindern alleine und haben auch die Alltagsprobleme selber gelöst und Entscheidungen getroffen, die dann von der Familie mitgetragen wurden. Deshalb war das Selbstbewusstsein der Frau eigentlich schon anders, als was man hier in Deutschland oder in Europa sich vorstellt. Und zum Teil ist das auch in der Fremde kaputt gegangen, zurückgegangen.
Was wären die idealsten Voraussetzungen für ein Frauenprojekt? Jetzt irgendwo, ob in Westeuropa oder in der Dritten Welt, in arabischen Staaten.
Ich werde sagen, dass die beste Voraussetzung ist, dass man von der Situation und von dem Ort rausgeht, wo das Projekt stattfinden soll. Und das gilt eigentlich für alle Projekte, nicht nur Frauenprojekte, aber vielleicht besonders für Frauenprojekte. Und damit meine, dass man nicht mit fertigen Klischees reingehen könnte und dann entweder so oder nicht, sondern erst von der Situation selber und von dem Grad der Entwicklung der Gesellschaft, gesamten Gesellschaft im Moment, in dem Ort, wo das Projekt gegründet werden sollte. Und dass man auch Leute hat, die bewusst die Entwicklung beobachten und keinen Anspruch für sich in Anspruch nehmen, dass sie jetzt Änderungen unbedingt reinbringen wollen, sondern durch Beobachtung sehen, in welche Richtung kommen die Änderungen und ob man hier ein bisschen indirekt lenken sollte oder nicht. Weil eine soziale Änderung mit Gewalt von außen normalerweise nur Rückschläge bekommt und auch das Gegenteil erreicht. Aber das bedeutet nicht, dass man nicht lenken soll oder auch selber orientieren können. Und das ist wirklich eine sehr geschickte Sache, die manchmal nicht alle Leute haben. Und das ist eine Voraussetzung, die zum großen Teil einen Erfolg eines Projektes eigentlich bestimmt. Und man sieht, dass manchmal sehr schöne Projekte jetzt auf dem Papier, wenn sie verwirklicht werden, ihre Ziele nicht erreichen, obwohl man sich erstaunt und denkt, die sollten eigentlich sehr erfolgreich sein. Und ich glaube, hier ist diese individuelle Voraussetzung für die Mitarbeiter eine sehr große Rolle gespielt hat, ob das Projekt jetzt erfolgreich sein wird oder nicht.
Ihr habt die Sendung «Die neu entdeckten Partnerinnen» vom Kurkuma gehört. Wer sich eingehend über das Thema informieren will, kann das im «Neuen Moskito», der Zeitschrift vom SKAL, dem Solidaritätskomitee für Afrika, Asien und Lateinamerika und der Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt. Dann möchte ich an dieser Stelle noch auf einen Wandkalender hinweisen, nämlich den vom CFD. Er ist das Jahr zum Thema «Frauen im Exil». Mit Fotos von der Gertrud Vogel und Text von der Katrin Silberschmidt. Meiner Meinung nach einer der schönsten Kalender auf dem Markt. Man kann beides entweder im einschlägigen Buchhandel oder auch im Drittweltladen am Seilergraben Nummer 11 kaufen. Aus dem Studio verabschiedet sich Marianne und Rita. Ciao zusammen.